Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und mir gegenüber sitzt der Don Quixote der Bike-Szene. Das Grillhähnchen von Hahn. Der Mann hat sich in den letzten Wochen überwiegend von Campari ernährt und war mehr gegen den Wind unterwegs wie Ralf Bauer in den 90ern. Frisch zurück aus Frankreich, wahrscheinlich noch mit ein bisschen Sand in der Unterbuchse. Dennis!
Alter, Tobi, was war denn das für eine geile Anmoderation? Ich habe keinen Applaus vorbereitet, das hätte es verdient gehabt. Da waren zwar einige Fehler drin, aber trotzdem geil. Sehr geil. Ja, in Frankreich trinkst du dann tendenziell weniger Campari, aber trotzdem.
Ach, ihr macht das länderspezifisch, wie ihr euch besauft?
Nee.
Also, ich wusste nicht, dass da so ein System hinter ist.
Nee, ist eigentlich, apropos besaufen, ich habe mir schon ein Bier aufgemacht, damit ich das hier alles auch ertrage. Also super, danke, sehr schön. Also mich auch froh, dass du die Anmoderation übernommen hast. So schön hätte ich das jetzt, also so schön, da muss ich mir nächstes Mal richtig einen überlegen, ja.
Ja, genau, wir sind aus dem Urlaub zurück. Immer die Leute mehr anzukündigen und mir ein bisschen mehr Gedanken dazu zu machen, ja?
Ja, das ist ja auch schön. Also mir fallen die Leute oft dazwischen dann immer, weil sie sagen, ach nee, jetzt hör mal auf, nicht so doll, der letzte hier, der Frank Lippe weg hat, der so, nee, stopp, lass mal.
Ja gut, ich meine, das ist aber so das Ding, ich meine, gerade beim Lippe weiß man ja, der ist ja ein zurückhaltender Mensch und der mag das gar nicht so im Mittelpunkt zu stehen, also von daher, das verstehe ich dann schon. Man muss da auch immer, mit der feinen Nadel das Ganze zusammenstricken, ja.
Ja, aber wer Lippe kennt und auch den Podcast gehört hat, der wird merken, er hat sich doch verändert. Also da sind ein paar Hebel umgelegt in seinem Leben.
Das ist auch gut so.
Er ist nicht mehr ganz so im Mono unterwegs wie vorher. Also das schon kann man sich auch nochmal anhören. Ja, du hast gesagt, wir waren im Urlaub, sehr richtig. Wir waren haben diesmal ganz anderes Programm gemacht. Radfahren stand eher so hinten an. Wir sind nämlich mit dem Campingmobil in die Bretagne, erst in die Normandie und dann weiter in die Bretagne gefahren. Und warst du da schon mal? Die Frage direkt zu Beginn? Oder erzähle ich dir jetzt was komplett Neues?
Ich bin da nur mal durchgefahren, aber ich war noch nie so richtig
durchgefahren? Da. Aber durch die Bretagne fährst du eigentlich nicht durch, weil dann fährst du am Ende ins Meer.
Ja, genau. Und da geht dann irgendwo eine Fähre Richtung Irland los.
Ja, kann sein. In Le Havre, glaube ich, ne?
Ja, kann sein. Ich weiß es nicht genau. Ja, kann sein.
Egal.
Ja.
Also ich war mit wenig Erwartungen losgefahren und weil ich habe mir schon gedacht, so Radfahren wird da vielleicht
und die wurden erfüllt,
ultra
oder?
Geil und die wurden auch teilweise erfüllt. Strand ist jetzt ja auch nicht so meins, aber ich muss sagen, die Bretagne hat hart geliefert, weil wir hatten ja dieses Mega-Wetter, was wir hier auch haben. Also einfach einen super geilen Sommer. Und die Bretagne hat Strände, die mehr so an Karibik erinnern. Also unfassbar klares Wasser, wenn es denn da ist, weil da ist echt harte Ebbe und Flut. Also einen halben Tag siehst du das Meer auch nicht. Und du siehst es auch wirklich nicht. Das ist dann richtig weit weg. Da musst du wirklich mal ein paar Meter laufen, also eher so einen Kilometer an der Stelle, wo wir waren. Aber wenn es da ist, also wirklich Karibik, klares Wasser, Traumstrände, von der
aber
Temperatur
war
es auch
gesehen.
Super.
Voll war es, ne?
Ja, das war Wahnsinn, ey. Also wir lagen am Strand, es war einfach, wir waren die einzigen Menschen, weit und breit niemand. Und ich habe gesagt, Maria, das glaubt uns keiner. Wir müssen mit KI jetzt Leute da reinbauen ins Bild, was ich ja dann auch gemacht habe. Das war echt sehr, ja, das war sehr lustig. Also toll. Wer Strandurlaub macht und das Wetterrisiko eingeht, weil die Bretagne kann ja auch scheiße sein, wir hatten einfach mega Glück, dann ist das geil, weil da ist auch wenig los. So, wenn man diesen ganzen Trubel nicht mag, absolut toll. Und Hinterland, wir hatten die Gravelbikes mit, wussten schon, Mountainbiken geht da nicht. Graveln ist ja okay, ne? Ich meine, Graveln kannst du überall, aber irgendwie das Hinterland ist, fand ich jetzt und uns ging es beiden so nicht super abwechslungsreich. Also wenn du drei Orte gesehen hast, wusstest du, wie die nächsten 10 auch aussehen. Und dann ist uns aufgefallen, diese Barkultur, wie es die Italiener haben, die hat uns da sehr gefehlt, dass du wirklich in jedem Dorf ein Cappuccino trinken kannst oder auch ein Prosecco oder was auch immer. Da war einfach eher, das ist wie so bei uns im Hinterland, da kommt auch mal 20 Kilometer einfach nicht mal ein Lidl.
Naja, ich glaube, da wohnen auch, also ich meine, da gibt es ja hier diese lustigen Videos drüber oder Filme hier, Willkommen bei den Stieß. und so. Das spielt ja, glaube ich, alles da drüben. Und die Nordfranzosen sind auch nochmal ein ganz eigener Schlag, ne? Die sind ein bisschen verschlossen, aber dann halt irgendwie ganz lustig, wenn man mit dem mal so ein bisschen in Kontakt kommt, oder?
Ja, das haben wir aber nicht gemacht. Da sind wir auf Nummer sicher gegangen. Ich meine, Britannien ist ja auch Asterix, ne? Asterix, Obelix, die waren da ja auch. Was wir uns auch angesehen haben, ich bin ja großer Fan von so Zweite Weltkriegsgeschichten, Omaha Beach. Das ist zwar noch Normandie, aber da, wo die alliierten Truppen damals gelandet sind, ist jetzt auch in UNESCO-Welterbe-Liste aufgenommen worden. Das ist schon auch beeindruckend. Also erstmal ist ein ganz toller Strand. Da kannst du auch wirklich mit dem Auto bis ranfahren, kriegst auch Parkplätze kostenlos, auch wieder nicht die Hölle los, obwohl es ein Touri-Hotspot ist. Und hast dann da so diesen historischen Punkt, kannst dir alte Bunkeranlagen anschauen, da in die Geschichte eintauchen. Kannst aber auch mega geil baden und ist wild. Da sind viele Museen, da waren wir in keinem. So viel wollte ich dann doch nicht sehen. Aber da kommen jetzt noch so US-Veteranen her und fahren da mit ihrem Jeep durch die Gegend und machen Touren. Und also die legen auch Sträuße nieder für Soldaten, die gefallen sind. Ich weiß nicht, ob sie es einfach aus Nationalstolz machen oder ob es dann wirklich in der Familie Leute da gefallen sind. Das ist schon wild. Auch wenn du die Originalaufnahmen siehst, was da an Bildern gibt, also was da eine Schlacht gefeiert wurde, um ja Europa irgendwie so vom Nationalsozialismus zu retten, das ist schon Wahnsinn. Und eigentlich auch geil, dass es gelungen ist. Ey, man will sich gar nicht vorstellen, wie es hier aussähe, wenn der Adolf sein Programm erfolgreich durchgezogen hätte.
Ja, ja, das stimmt.
Das stimmt wohl, ne?
Ja, aber ist doch schön. Also es, ja, ich kann mir ja wirklich, also die Bilder, die ihr irgendwo gemacht habt, die sahen wirklich super aus. Und du wolltest da ja schon öfters mal hin und wolltest auch mal eine Fotostory da machen und so. Und ja, ich glaube, das ist wirklich ein schöner Fleck, wo man mal mit dem Gravelbike echt ein bisschen Zeit verbringen kann.
Ja, also gerade du machst ja gern so mehrtägige Gravel-Geschichten. Ich glaube, das ist richtig reizvoll. Also Normandie ist noch ein bisschen abwechslungsreicher, da ist auch so Steilküste. Ja. Richtig cool.
Ja, nice. Ja, weil ich starte quasi jetzt auch endlich auf den nächsten Trip. Ich bin, habe mich jetzt ja quasi 6 Wochen sehr vom Radfahren zurückgehalten, habe überwiegend auf der Rolle trainiert, was bei dem Wetter auch wirklich absolut gar keinen Spaß macht. Und
Wollte ich mal fragen, wie geht's deinem gebrochenen Flügel eigentlich?
Gebrochenen
Flügel? Bist du wieder voll hergestellt?
Ja, nicht voll hergestellt. Ich habe noch so ein bisschen, also es hat halt noch Schmerzen und ich kann die Hand noch nicht so richtig bewegen. Aber ich kann jetzt so ein bisschen graveln und deshalb starte ich jetzt auf am Ende in Kopenhagen rauskommen, ja, meiner absoluten Lieblingsstätte. Und da bin ich wirklich gespannt. Es gibt unterwegs so tolle Unterschlüpfe, wo man halt irgendwie unterkommen kann, wo man sich halt einfach hinlegen kann, ohne dass man jetzt irgendwie großartig mit Zelt unterwegs sein muss. Und das ist auf alle Fälle der Plan. Und dann bin ich richtig gespannt.
Was sind Unterschlüpfe, wo man sich hinlegen kann? Das verstehe ich.
Ja, also
Hütten, oder?
Ja, genau. Hütten, die sind aber halt so offen. Ja, und mit Unterschlüpfen meine ich tatsächlich, also das sind so, ja, wie so kleine Hütten, aber die sind halt nach vorne offen. Die haben auf so, weiß ich nicht, 50 Zentimeter oder so, haben die so einen Boden eingezogen und schaut so ein bisschen aus wie so Futtertröge oder so Futterhäuser von, was man schon mal kennt vielleicht von aus dem Wald für Rehe oder so. Das ist einfach ein bisschen größer und da kann man sich so mit seiner Isomatte reinlegen. Und das ist halt in Dänemark sehr verbreitet. Da darf man ja nicht so viel wild campen und deshalb haben die da halt alle so diese Shelter. Und da bin ich richtig gespannt. Die sollen über das ganze Land verteilt sein. Wir haben das jetzt so ein bisschen geplant. Und da bin ich richtig gespannt, wie das wird.
Vor allem, wer schon drin liegt, wenn der da
ankommt. Genau. Also ich habe mir auf alle Fälle mal Oropax. Ich habe mir auf alle Fälle mal Oropax besorgt. Also das, wenn da schon einer drin liegt, dann sind Oropax auf alle Fälle wichtig, glaube ich.
Ja, bin gespannt, was du berichtest. Wir waren ja auch öfters als Family schon mal in Dänemark. Ich fand da auch, ehrlich gesagt, das Inland nicht so ultra spektakulär. Die Küsten sind schon super schön. Und vor allem Dänen, wer sich ein bisschen auskennt, haben ja Ost- und Nordsee. Es ist schon auch sehr unterschiedlich, ne? Obwohl es nicht weit auseinander ist, die Nord- und die Ostsee. Aber es ist echt zwei komplett verschiedene Welten. Das finde ich da sehr spannend, ja. Aber ihr seid, glaube ich, mehr Ostsee-orientiert, ne?
Ja, wir fahren quasi von der Nordsee an die Ostsee.
Und, ah ja, cool. Dann seht ihr
genau, beides. Wir durchqueren das einmal so. Und dann am Ende gehen wir halt eben nach Kopenhagen. Und das ist ja mittlerweile, würde ich sagen, so der Urban Hub. Früher war immer Amsterdam so die Stadt, die Hauptstadt der Radfahrer. Und mittlerweile, würde ich sagen, ist das Kopenhagen. Die haben ganze Brückensysteme gebaut für Radfahrer und. Und das wollen wir uns ein bisschen angucken. Und wir haben uns da dann auch eine Unterkunft gebucht auf einem alten Hausboot. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Das wird, glaube ich, ein richtig cooler Trip. Und habe ich mega Bock drauf. Aber es ist gar nicht so leicht, mal wieder alle Sachen zu packen. Also ich habe im Vorfeld jetzt noch ein bisschen mein Rad umgebaut, weil ich mit der Hand jetzt halt doch ein bisschen Schiss habe oder es tut noch ein bisschen weh. Also habe ich so eine Gravel-Gabel reingebaut von Santur. Und fahre damit halt los und habe dann halt eben meine Taschen so dran gemacht und da wieder irgendwie rauszufinden oder zu checken, was brauche ich jetzt alles, was brauche ich nicht, ist dann, stellt mich schon immer mal wieder vor, so ein bisschen Herausforderung. Hast du sowas schon mal gemacht, so ein 1-2-3-Tages-Trip? Ich weiß, ihr seid einmal den Ruhrtal-Radweg gefahren, aber genau. Das habt ihr an einem Tag oder in zwei Tagen gemacht?
Das haben wir an zwei Tagen gemacht und dann auch das Luxusprogramm, weil es war mega Wetter, auch stabiles Wetter. Das heißt, wir mussten keine warmen Sachen mitnehmen, wir mussten keine Regensachen mitnehmen. Wir mussten eigentlich ganz wenig nur mitnehmen. Und dann haben wir uns auch auf der halben Strecke ein Hotel gegönnt. Also wir haben richtig schön in Plymouth gepennt mit Dusche, sind abends zum Essen gegangen im Ort. Ja, das war richtig gut. Das war Wellness und Radfahren gemeinsam. Und ich glaube, so machen wir das auch bei den nächsten Trips wieder. Das ist so, als Pärchen finde ich das schon cool, wenn man dann abends auf, weiß ich nicht, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen Pärchenromantik hat und nicht verschwitzt in irgendeinem Shelter liegt.
Ja, mit irgendwie, den man nicht kennt. Machen. Ich meine, da hat man halt auch schon eine Pärchenromantik, aber mit anderen Leuten halt, ne?
Jetzt kennst du den Donut ja ganz gut, ne? Also da weißt du, auf was du dich einlässt.
Richtig, genau. Also, nee, aber da freue ich mich auf alle Fälle richtig. Und ja, geil. Ja.
Ich habe nicht aufgepasst, wie viele Tage habt ihr geplant?
Wir sind insgesamt, glaube ich, 6 Tage unterwegs. Aber wie gesagt, wir fahren, glaube ich, 4 Tage Rad und dann sind wir noch 1,5 in Kopenhagen.
Ah ja, cool. Das klingt nach einem Plan. Und wann geht's los? Morgen?
Morgen früh, genau. Also morgen früh morgen? Fahren wir.
Ja gut, der Podcast kommt Dienstag raus. Das heißt, du bist dann schon 2 Tage unterwegs.
Richtig, genau.
Kann man jetzt mal so sagen. Wenn die Leute das hier hören, bist du ja schon on the road. Da bin ich mal gespannt, was du so als Storys raushaust. Ja. Kannst ja auch mal den Podcast markieren, dann schleifen wir das da durch. Dann können die Hörer nämlich dich verfolgen quasi.
Ja, ich bin leider wieder in der Planung so ein bisschen an der Deutschen Bahn gescheitert. Ich hätte so gerne, also eigentlich finde ich es immer cool, solche Trips mit der Bahn anzureisen und quasi dann beginnt das Abenteuer schon vor der Haustür. In diesem Fall habe ich es auch wieder versucht und der Plan war irgendwie mit der Bahn hoch nach Flensburg zu fahren und da dann zu starten und dann von Kopenhagen zurück. Aber es ist halt einfach mit dem Rad, hätte es mich gekostet, 450 Euro hin und zurück. Ja,
nimm doch mal den Igel aus der Tasche, Junge.
Und Martin halt ungefähr das Gleiche. Und da muss man schon sagen, für 900 Euro zu zweit, ne? Also da.
Jetzt nehmt dann Flieger.
Jetzt, aber Privatjet. Nee, wir fahren jetzt mit meinem Auto hoch, aber es ist halt einfach traurig, oder? Also ich finde das wirklich so, ich liebe ja Bahnfahren und ich finde das wirklich gut und es, ja, wenn man sich drauf einlässt, dann ist das mit diesen Verspätungen noch nicht mal so super schlimm. Also weil, wie gesagt, wenn man sagt, das Abenteuer beginnt quasi vor der Haustür und die Bahnfahrt ist Teil des Abenteuers, dann ist das schon okay. Aber wenn du dir überlegst, du zahlst irgendwie fast 500 Euro, kommst vielleicht nicht an, der ganze Trip wird irgendwie durcheinander geworfen, boah, dann. Also was sind dann wirklich noch die Argumente dafür? Und ja klar, Klima und CO2-Ausstoß ist ein Riesen-Benefit davon. Aber wo ist der Punkt erreicht, dass man sagt, nee, wir fahren jetzt irgendwie doch mit dem Auto da hoch? Also man wird ja quasi fast dazu gezwungen, oder?
Ja, die Deutsche Bahn macht es einem auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Also meine Kids waren ja auch neulich unterwegs mit der Bahn, erstmal alleine zur Schwester nach Bamberg und es war auch hin und her die absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, ich meine, es wird ja dran gearbeitet. Es gibt auch gute Beispiele. Also wir wohnen ja hier auch an der Bahnlinie, wie du weißt, und das ist, die haben sie jetzt im Februar angefangen zu sanieren, eine lange Strecke von Hagen bis Köln, das sind, weiß ich nicht, 200 Kilometer oder 150 Kilometer, komplett saniert, also alle Gleise raus, alle Schienen neu, alle Bahnhöfe an der Strecke neu und wollten im Juli fertig sein, also jetzt quasi, und die sind jetzt fertig. Also das ist schon krass, wie das ineinander griff, die Baustellen und so. Klar, es gibt hier und da, am einen Bahnhof ist der Fahrstuhl noch nicht funktioniert und am anderen geht's Licht noch nicht irgendwie, aber das System funktioniert schon wieder und das finde ich schon beachtlich. Also man merkt, dass da schon was vorwärts geht, aber bis das natürlich beim bahnfahrenden Publikum ankommt, das wird echt noch dauern. Und was ich jetzt auch gelesen habe, das muss man der Deutschen Bahn, glaube ich, noch zugute halten, dass wir ein extrem komplexes Schienennetz wohl angeblich haben. Weil man sagt ja immer, ja, die Schweizer, da ist alles pünktlich und die Japaner auch. Stimmt natürlich, die sind mega pünktlich. Aber die haben wohl einfach so von der Logistik einfach wohl auch ein viel simpleres Schienennetz als wir. Und vielleicht auch nicht so ein veraltetes.
Na, wir haben halt so ein bisschen das Problem, also ich habe mich da ja mal ein bisschen mit beschäftigt und so. Wir haben halt drei Geschwindigkeiten auf einem Gleis. Also wir haben quasi den ICE, den IC und den... Die Regionalbahn fahren halt teilweise über ein Gleis und dass das natürlich da nicht funktioniert, ist ja irgendwie klar. Und zudem wurden halt super viele Weichen rausgeflext quasi, um das halt einfach immer simpler zu machen und immer simpler zu machen. Aber dadurch hat man es jetzt viel, viel komplizierter gemacht, weil man jetzt halt super gut planen muss, wer ist wann auf welchem Gleis unterwegs. Also von der Bedienung her ist es simpler, weil du hast weniger Weichen, aber von der Planung und wenn mal was schief geht, dann ist es halt viel, viel komplexer, dadurch, dass du halt keine Ausweichstellen mehr hast.
Ja, da haben wir nämlich ganz schön kaputt gespart, das System.
Und das mit diesen Geschwindigkeiten, das ist ja auch genau das gleiche Problem, was wir auf der Autobahn haben. Warum in Deutschland immer so viel Stau ist, weil halt einfach wir zu viele unterschiedliche Geschwindigkeiten auf einer Strecke haben und meistens sogar noch auf einer Spur. Ja, und das
ist halt ja wie, wenn wir beide auf einem Trail fahren. Das funktioniert ja auch eigentlich nicht.
Richtig, dann warten halt die Leute dahinter immer, ne? So kennt man das. Genau. Nee, ja. Aber ich bin mal gespannt. Ich finde es halt wirklich sehr, sehr schade, aber ganz ehrlich, es ist einfach da nicht machbar. So, für mich jetzt.
So, ja, verstehe. Ja, also Bahnfahren besser nicht machen, noch ein bisschen warten, bis es wieder besser funktioniert.
Ja, und eigentlich Bahnfahren doch machen. Ich mag das ja, aber es ist halt einfach manchmal wirklich, wirklich schwierig. Und dazu halt einfach viel zu teuer.
Crazy. Ja, das ist es ja. Du kriegst keinen Gegenwert, ne? Meine Eltern, die waren gerade in Prag, ganz andere Mission. Da fahren einfach mal Menschen ab 65, also Senioren, komplett gratis. Ja. Komplett gratis in ganz Prag. Und meine Eltern haben gesagt, das funktioniert so einwandfrei. Das System funktioniert auch so einwandfrei. Die sagen, du kommst am Busbahnhof an, dann steht da schon die Straßenbahn, dann fährst du mit der Straßenbahn in die City, dann steht da schon wieder der nächste Bus. So, das greift alles ineinander, alles tippitoppi. Da können wir uns noch ein bisschen was abschneiden.
Wie du ja gesagt hast, ne, man ist dran und dann wird das wirklich hoffentlich wirklich wieder eine gute Alternative werden. Naja.
Genau. Jetzt, und so lange fahren wir einfach Fahrrad.
So nämlich, genau. So machen wir das. Und wo du es gerade mit Rentnern erzählt hast, wir hatten tatsächlich auch hier eine Überraschung oder einen Zwischenfall. Ist schon ein paar Wochen her und ich wollte es jetzt eigentlich gar nicht so erzählen, aber es hat sich jetzt quasi wieder was getan in der Causa. Deshalb erzähle ich es jetzt doch. Und zwar, wir wollten hier einen Kollegen besuchen, sind mit dem Camper, haben gedacht, ey, okay, wir haben jetzt den Camper irgendwie ewig nicht bewegt, weil, ne, fahren den halt nicht so viel hier rum. Und aber wir nehmen den heute mal und fahren halt einfach mal mein Rad abholen bei der Bike-Werkstatt und fahren noch so einen kleinen Umweg. So, dann fahren wir in diesen kleinen Umweg da rein und sehen schon, da liegt jemand im Graben. Und jemand anders tanzt quasi ganz aufgeregt da drum. Haben wir angehalten, haben gefragt, ob wir helfen können. Und dann war es tatsächlich so, dass eine ältere Dame, Mitte 70, mit dem Fahrrad gestürzt ist. Und zwar ist jetzt nicht in ein Auto rein, sondern ist halt einfach, du kennst das ja manchmal, wenn man so Abbiegespuren hat, da fährt sich so ein bisschen der Schotter aus. Und dann gibt's wie so eine kleine Stufe vom Schotter auf den Asphalt drauf, ne? Und da ist sie halt so entlang geschrappt und hat das halt, ist ein bisschen zu flach da dran gefahren und dann hat sich das Vorderrad so verschoben und sie ist dann halt gestürzt und dann haben wir halt eben, haben wir angehalten, haben halt irgendwie gefragt, können wir helfen, und dann hatte sie irgendwie ein bisschen was am Bauch und meinte ich so, ja, wie schaut's aus, haben sie den Lenker in den Bauch bekommen, und dann meinte sie, ja, sie glaubt schon, und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann rufen wir jetzt auf alle Fälle das Klino oder den Krankenwagen, weil man weiß nie, was da ist. Und der Mann, der dabei war gleich schon so, ja, das Fahrrad wird verkauft, wenn wir jetzt nach Hause kommen, und so ein Quatsch und so ein Mist und so, ne? Also der war sehr aufgelöst, weil der war ja auch schon so, ich würde sagen, der ging schon stark auf die 80 zu und war dann natürlich sehr emotional involviert in das Ganze. Dann haben wir auf alle Fälle die Dame beruhigt. Nadine hatte aus dem Camper noch einen Schirm geholt und hat ein bisschen vor der Sonne geschützt und so. Und dann kam dann auch der Krankenwagen relativ bald. Und dann war klar, ja, es ist jetzt nicht super schlimm, aber die nehmen die mit. Sie wollen sie halt irgendwie, durchchecken und so. Und dann stand der Oppi da mit zwei Fahrrädern. Und dann meinten die Polizisten so, ja, kriegen sie hin, oder? Und wir meinten,
klar, logisch.
Ja, wir meinten dann schon so, naja, also das Rad von ihrer Frau, das bringen wir ihnen dann später vorbei. Wir haben ja zum Glück das große Auto dabei, da packen wir den halt hinten drauf und dann so. Und meine Hoffnung war so ein bisschen, dass wir dann die das Fahrrad hinten drauf machen und die Polizisten halt irgendwie den Oppi nach Hause bringen, ja, weil der war natürlich auch komplett aufgelöst, dass seine Frau da jetzt im Krankenwagen irgendwie liegt und ins Krankenhaus gebracht wird.
Ja, klar.
Und da muss man sagen, also ich habe ein bisschen mehr gedacht, dass das deren Aufgabe auch ist. Vielleicht stehe ich da, also ist das komplett falsch, aber die haben nicht einen Zucker gemacht, den irgendwo hinzubringen. Und die haben ja gemerkt, dass der komplett am Limit war, so, ne?
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ehrlich gesagt, ja, dass man sich um die Leute kümmert.
Zero,
beteiligt.
Wirklich. Die meinten dann so, ja, das klärt ihr da miteinander, ne? Wir müssen dann jetzt auch weiter. Also es war wirklich crazy. Und dann haben wir gesagt, und er wollte dann halt, er meinte dann so, ja, wenn sie mir das dann nach Hause fahren, ja, ich fahre dann jetzt schnell los und dann treffen wir uns dann bei mir zu Hause. Da habe ich schon gedacht, wenn der jetzt losfährt, das geht auf gar keinen Fall. Und dann ist er nochmal zu seiner Frau rein in den Krankenwagen und in der Zeit meinten wir so schnell, komm, wir machen schnell das Fahrrad drauf. Und dann haben wir sein Fahrrad einfach auch auf unseren Camper gestellt und meinten dann so, ach jo, ja, jetzt ist drauf, jetzt bringen wir sie auch nach Hause. Ne? Und dann haben wir den noch nach Hause gebracht und das war total nett und so. Und dann stellte sich noch heraus, dass das Haus, in dem wir jetzt wohnen, was wir gekauft haben, tatsächlich einer Verwandten von der Frau gehört hat. Ja, also total
witzig.
Ja, wie das Leben so spielt. Naja, auf alle Fälle, der war total happy. Wir hatten dann nochmal irgendwie angerufen und hatten mal gefragt, wie es der Frau ging. Ging eigentlich ganz okay, sie hatte halt Prellungen und so, wie man das halt so kennt, ne? Und dann war das so für uns fein und so. Und vorgestern klingelt's an der Tür und wir gucken so auf die Kamera und da stehen die beiden mit einem riesen Blumenstrauß. Und haben sich halt nochmal total bedankt, dass wir da so geholfen haben. Und für mich war das halt einfach so richtig schön, dass sie das jetzt nicht irgendwie für, also ich meine, das war ja alles fein, ne? Aber dass die trotzdem sich nochmal dazu genötigt gefühlt haben, uns da, also nochmal zu uns zu fahren, und die hatten sich ja schon 100.000 Mal bedankt, ne?
Ja, ja.
Aber nochmal zu uns zu fahren, uns nochmal irgendwie einen Blumenstrauß zu bringen, und das war total toll. Die sind dann kurz irgendwie mit reingekommen, haben sich das Haus nochmal angeguckt, was sie von früher kennen und so. Und war dann vor allen Dingen im Nachhinein so eine richtig schöne Erfahrung und so ein richtig schöner Moment, wo man sich denkt, boah, ja, also einfach toll, dass das so, zum einen gut, dass wir da vorbeigekommen sind und helfen konnten durch diesen Zufall, dass wir jetzt irgendwie das große Auto dabei hatten. Und auf der anderen Seite auch total toll, dass die das dann halt, dass die sich so gefreut haben und auch im Nachhinein noch irgendwie das nicht für selbstverständlich genommen haben, sondern sich dann nochmal bedanken wollten. Und fand ich einen richtig schönen menschlichen Moment so.
Ja, voll gute Story. Da. Ja, mega. Vielleicht auch sowas können ja auch so Art Freundschaften entstehen oder so. Also gerade wenn die mehrmals kommen. Mega. Wir hatten eine andere, auch mit einem Unfall verbundene Situation gestern oder vorgestern. Da sind wir Fahrrad gefahren und sehen so noch aus dem Augenwinkel, das war so in der Stadt, wie jemand so oder nee, der war schon umgekippt. Nee, der lag schon längst am Boden, da waren schon zwei Leute, die haben geholfen, genau. Und dann sind wir auch hingefahren, der war halt irgendwie ohnmächtig geworden, Hitze, keine Ahnung, zu wenig getrunken, war ohnmächtig, die eine Frau, super geistesgegenwärtig, die hat den dann schon in die stabile Seitenlage gelegt und dann haben wir gesagt, können wir helfen? Und ja, nee, wir haben Notarzt schon gerufen und so. Also da war eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Dem war jetzt geholfen, da kam gleich jemand und dann sind wir weitergefahren. Und so 30 Meter entfernt hält so ein anderer Rentner und guckt so darüber und sagt, was ist denn da los? Und dann haben wir gesagt, ja, der ist irgendwie umgekippt und so. Und dann sagt der Rentner, ja, Herzinfarkt, da kannst du nichts machen. Und fuhr weg. Das fand ich auch. Schöne Ferndiagnose hat er da angestellt.
Hat er gut gesehen, ja, das Thema.
Ja, Herzinfarkt, da kannst du jetzt nichts machen. Und fuhr weiter. Der dachte sich nur, boah, ey, nix wie raus aus der Gefahrenzone, sonst erwischt's mich auch.
Ja, richtig. Ja, krass, ey. Ja, ich finde das krass. Ich achte jetzt auch wieder vermehrt darauf, wie viele Leute immer noch so ohne Helm fahren, ne? Das ist wirklich so crazy. Also, weil die Frau war halt auch wirklich so ein bisschen mit dem Kopf aufgeditscht und so. Jetzt nicht schlimm, aber trotzdem ist es halt, und dann denke ich mir so, boah, ey, wie viele Leute sich halt einfach mit ihren E-Bikes rumschieben lassen, ne? Ja. Und ich meine, die hatten Helm auf und so und alles gut, aber wie viel das halt sind, die einfach ohne Helm fahren. Und muss ich gestehen, hatte ich eigentlich schon mal das Gefühl, dass das anders war, oder?
Ja, ich glaube, das ist immer so die Bubble, in der man sich bewegt. Ne? Also ich habe ja auch unsere große Tochter, die fährt zwar jetzt noch mit Helm, weil wir das immer sagen, so zur Schule, Schulweg und so, mit der Helm aufsetzen, macht sie auch. Aber ich würde mal sagen, 80% ihrer Freundinnen und Freunde kommen ohne Helm zur Schule oder haben den am Lenker oder am Rucksack baumeln, wo ich denke, ja, da hilft der auch super viel.
Ja, also ist ja Rucksack wenigstens geschützt, ne?
Ja, genau, ne? Und die Frisur geht halt nicht kaputt, das ist ja auch ein Thema jetzt so langsam, aber, wenn der Helm nicht oben drauf sitzt. Aber ich verstehe es auch nicht so richtig. Vor allem, ey, wenn du dir mal irgendwo den Kopf andengelst. Also ich habe neulich an der Heckklappe vom Auto mir den so angeschlagen und es ist jetzt nur so der eigene Schwung, den man da rausnimmt, ne? Und das tut schon so weh. Und wenn du dann denkst, du fällst aus 1,50 Meter Höhe bei 30 km/h auf den Asphalt, das ist einfach, macht das den richtig wehtun.
Also, tut richtig weh.
Und Kopf kannst du halt nicht reparieren, ne? Also ziemlich schwierig kannst du den nur reparieren. Ja. Also eigentlich gar nicht. Ich würde es nicht machen, dieses ohne Helm fahren. Nee. Kleine Unachtsamkeit oder mal eine lose Hinterradachse, ne? Und zack, bumm, hast du ein Problem.
Ja, dann ist Herzinfarkt nicht mehr das Problem.
Ja. Nee, dann ist Herzinfarkt nicht mehr das Problem. Apropos Helm und Fullface und so, ist deine Bikepark-Karriere für dieses Jahr jetzt an den Nagel gehangen? Weil sonst hätte ich noch einen Vorschlag.
Auf gar keinen Fall. Ich habe gestern meinen neuen Fullface-Helm bekommen, nachdem meiner ja mich sehr gut geschützt hat, aber damit natürlich dann auch den Geist aufgegeben hat. Also der hat quasi alles getan, was er tun sollte. Habe ich jetzt gestern meinen neuen vom Lackierer abgeholt.
Sehr schön, dann können wir den ja wieder verkratzen.
Ich bin quasi bereit. Also noch nicht ganz, fast.
Hast du ja sicherlich auch gelesen, dass sie den Bikepark in Lac Blanc schließen wollen. Mhm. Da dachte ich, muss man noch mal hin.
Ja.
Aber ist krass, hast du das mitbekommen?
Nee, überhaupt nicht.
Nee, aber kennst du den Bikepark?
Ja, aber ich war auch noch nie da. Weil das ist natürlich einfach eine wahnsinnige Weltreise.
Ja, ist von hier sind es auch 5 Stunden, würde ich sagen. Ist schon auch weit, aber der ist echt cool. Ist ja Vogesen.
Ja, aber du kommst halt in der Zeit nicht großartig woanders hin, ne? In einen Bikepark dieser Qualität. Und ich halt schon. Das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied. Das ist
schon echt geil. Und wenn man da ein paar Mal war und weiß, was da jedes Wochenende an Menschenmenge vor dem Lift steht, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das nicht rentabel ist, ne? Weil die Argumentation ist ja, die Winter sind kurz, wir verdienen nichts mehr, deswegen lohnt sich der Lift nicht, deswegen machen wir den jetzt zu. Und das finde ich krass, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Da stehst du dir die Füße im Bauch, wenn da ein gutes Wetter ist am Wochenende, ne? Ja, schade. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal hin, bevor sie da den Schlüssel rumdrehen. Es gibt ja eine Petition, kann man, glaube ich, auch noch unterschreiben. Die sind schon richtig viele Unterschriften, über 20.000, meine ich. Vielleicht ändert sich das ja noch und dann bleibt es offen. Also ich fände es geil. Wäre ein Verlust für die Szene.
Auf alle Fälle, ja. Ja, das ist wirklich wild, ne? Ich meine, das ist jetzt schon wirklich viele Jahre her. Und da hat sich natürlich jetzt auch wirklich viel getan, aber vor, ich sag mal, 10 Jahren, als ich noch so mehr in der Lenzer Heide war, ne, da war es so, dass der Umsatz, der in Davos im kompletten Sommer gemacht wurde, ne, war ein Tag im Winter.
Ja, okay. Aber das ist halt auch ein bisschen anders, sage ich mal.
Ja, ne? Genau. Und es ist natürlich so, Umsatz ist ja nicht Gewinn. Und es ist ja was anderes, ob du jetzt eine Mountainbike-Strecke hast, die du so okay pflegst, oder ob du halt 100.000 Kilometer Piste jeden Tag machst, ne?
Ja, ja, genau.
Das ist dann nochmal ein großer Unterschied und wie viele Lifte laufen und so, aber ich fand es trotzdem immer bezeichnend. Wie gesagt, das hat sich jetzt geändert, natürlich ein bisschen, und jetzt sind es wahrscheinlich 2 Tage.
Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall gerade super heiß, weil du hast ja mitbekommen, ich komme ja gerade nach Hause von einem Giant-Event. Die Giant Dealer Days sind letztes Wochenende, also jetzt dieses Wochenende, aber wenn es läuft, ist es natürlich letztes Wochenende und nächstes Wochenende. Es sind so 4 Tage hier in Erkrath, Riesenveranstaltung, alle Händler, also fast europaweit, sind eingeladen zu kommen. Da werden die ganzen neuen Räder präsentiert, auch viele Partner von Giant, strategische Partner sind da. Also ich weiß gar nicht, ob ich drüber reden darf, das darf ich jetzt nicht, aber THP ist auf jeden Fall da, weil Giant ja auch super viel THP-Spec und Tektro-Spec hat. Und es ist eine Riesenparty und dann siehst du da die neuen Räder und dann kitzelt es dich wieder. Ich habe jetzt die Lackierung vom Rain gesehen. Boah, das sieht wieder so geil aus. Die machen so fancy Paintjobs. Und ja, da bin ich immer direkt wieder heiß. Ich weiß nicht, geht dir das auch so? Ich meine, wir fahren schon ewig mit diesen Mountainbikes durch die Gegend. Und immer wenn neue da sind, denkst du ja, also viel besser geht's nicht mehr. Und dann kommt's ja drauf, wieder welche. Die sind ja, also vielleicht sind sie nicht mal besser, aber einfach anders. Und ich habe da immer feuchte Finger und stehe davor wie so ein kleiner Junge vorm Spielwarenladen.
Voll, das ist auf alle Fälle so. Mir macht das auch immer total Spaß und ich denke dann auch mal, boah, das ist jetzt einfach, also jetzt zum Beispiel gerade auch mit meinem Gravelbike, denke ich, das ist das schönste Gravelbike, was ich je hatte. Aber das habe ich letztes Jahr halt
genau,
auch
gedacht. Genau, das denkt man bei jedem. Ja, also wirklich in den, weiß nicht, 30 Jahren, wo ich auf dem Mountainbike sitze, ganz selten, dass ich mal dachte, ach, das Rad vom Feuer war irgendwie schöner. Also das war echt super selten.
Ich vermisse aber auch das Radfahren so unfassbar. Also das ist ja jetzt ja wirklich... Ich halte mich ja aus Verletzungen tendenziell raus und das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich 6 Wochen nicht gefahren bin, seit immer, würde ich sagen. Nee, aber wirklich, ich war, ich bin, also auf alle Fälle die letzten 17, 18 Jahre bin ich nie 6 Wochen nicht gefahren, auf gar keinen Fall.
Ja.
Und ich habe so richtig Bock, dass das jetzt irgendwie wieder losgeht und ich meine, das hat man jetzt vielleicht auch so ein bisschen in den letzten Podcast-Folgen gehört. Ich hatte da auch einfach nichts zu erzählen, so, ne? Weil es ist ja, es passiert natürlich auch so zu Hause nicht so viel. Und dann finde ich, dann lernt man wirklich so das Leben so richtig zu schätzen, was wir haben. Also, dass wir halt einfach viel rumreisen dürfen und viel erleben dürfen und so. Und natürlich ist es auch schön, mal mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Wobei ich das jetzt auch gar nicht so entspannt fand, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber gerade so Podcast-Content ist natürlich jetzt wirklich einfach die letzten Wochen nicht so viel entstanden und genauso wie Podcast-Content nicht entstanden ist, sind natürlich auch keine Abenteuer in meinem Kopf oder keine Dinge, an die man sich so an, ne, die man so mitnimmt, also Erlebnisse, die man so mitnimmt, so doll entstanden und das vermisse ich und da freue ich mich jetzt wirklich wieder loszukommen und irgendwie auf die Reise zu gehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei ich muss sagen, dieses Reiseding ist bei mir jetzt in letzter Zeit tatsächlich eher weniger geworden. Also wir waren jetzt, wie gesagt, gerade in der Bretagne und irgendwann waren wir beide der Meinung, da waren wir nicht mal 10 Tage unterwegs, haben wir gesagt, ey, jetzt können wir eigentlich wieder nach Hause. Irgendwie reicht's, zu Hause ist auch schön. Weil wir jetzt in letzter Zeit so viel hier zu Hause Radfahren, Gravelbike, Mountainbike, Rennrad, alles Mögliche. Und es ist einfach so eine unfassbar schöne Region, in der wir wohnen. Du kannst hier so viel erleben und machen und ich muss gar nicht reisen. Ich feiere hier, wir haben so viele verschiedene Runden, die wir fahren. Ich feiere das so hart gerade oder wir beide, also Maria auch, und die hat auch so viel Bock auf Radfahren. Ich bin in letzter Zeit so viel mit analogen Fahrrädern unterwegs. Also mein E-Bike guckt mich schon total traurig an. Ist jetzt kein Witz. Ich bin so richtig full analog in den letzten Monaten. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin fit wie Frittenfett gerade. Also ich bin kurz davor, mich fürs Rennen an der Kö anzumelden, was am nächsten Wochenende ist. So ein Rennradrennen für jedermann. Oder irgendwann nochmal einen Marathon zu fahren. Ich bin gerade, also hab so Bock. Und auch dieses, also ich meine, ich habe das E-Bike hier in dem Podcast und in anderen Podcasts ja schon so oft gefeiert, ne, wie geil das ist und dass man mehr Laps macht und bla bla bla. Stimmt auch. Aber was ich auch sagen muss, ey, bergab bleiben die analogen Räder einfach die Macht. Es macht so viel mehr Spaß. Und wenn du einen gewissen Fitnesslevel hast, dass nicht jeder Anstieg dich zum Kotzen bringt, dann ist es einfach, also finde ich, immer noch das rundere Radsporterlebnis. Jetzt bist du sprachlos, ne? Das aus meinem Mund.
Ich bin ein bisschen sprachlos, genau. Und ich denke mir, was haben die in Frankreich mit dir gemacht? aber gut, ja, so ist das, ne? Nee, ist wenn man so. Halt, wenn man in Frankreich während die Tour läuft, ist, dann wird man vielleicht da auch nochmal irgendwie anders sozialisiert. Aber nee, ich verstehe schon, was du willst. Und während du so super fit bist, bin ich das natürlich jetzt aktuell gar nicht. Weil ich
deswegen können wir mal wieder zusammen analog Fahrrad fahren gehen.
Ja, ich weiß, ich glaube, da hast du keinen Spaß. Also die nächsten Tage fahre ich halt irgendwie so 100 Kilometer am Tag und ich muss dir gestehen, ich weiß nicht genau, wie ich das tun soll. Also weil, ich hoffe
vielleicht
mal, dass
kann mein kann der Martin ja ein bisschen ziehen.
Der Martin, dem geht es, glaube ich, ziemlich ähnlich, um ehrlich zu sein.
Ist also das so? Ich habe den ewig nicht gesehen.
Der ist gerade auch so unfit wie noch nie. Von daher versuchen wir es uns wirklich schön und entspannt zu machen. Und ja, schauen wir mal. Aber ist ja egal, wie schnell man fährt, Hauptsache man fährt und man ist irgendwie unterwegs und es macht Bock.
Ja, genau. Ja, ist richtig. Wir waren gerade eben nochmal hier bei dem Frankreich-Thema, weil wir ja gerade in Frankreich waren. Es brennt ja an allen Enden und Ecken, mittlerweile ja nicht nur in Frankreich, ja, also Griechenland, Spanien, eigentlich überall
Schottland.
Ja, also überall gibt's Waldbrände. Und das ist schon ein bisschen krass, ne? Das ist, also jedes Jahr wird's ja irgendwie gefühlt schlimmer. Und ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge den Peter Wohlleben in der Leitung. Mhm. Und ich finde, der hat also nicht nur Theorien aufgestellt, das ist ja auch einfach so. Er hat ja erklärt, woran das liegt, ne? Und ich dachte immer so, ja, was uns auch ja in der Medienwelt so erzählt wird, ist einfach zu heiß, ne? Und dann ist trocken und dann brennt der Wald. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Ich weiß nicht, wie tief du in dem Thema drinne bist.
Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und ich habe auch von Peter einige Podcasts gehört und so. Von daher bin ich mal gespannt, was du jetzt erzählst. Und
Ich fand so mega spannend. Ich habe ja auch in der Vorbereitung auf den Podcast mit ihm, habe ich mir einiges von ihm durchgelesen, auch danach noch, weil man muss ja auch ein bisschen verifizieren. Und es ist tatsächlich so, dass wir also teilweise seit Jahrtausenden oder nicht Jahrtausenden, Jahrhunderten, eine echt fehlgeleitete Forstwirtschaft haben. Mhm. Das ist in Frankreich zum Beispiel, da wo jetzt die Wälder brennen, das sind ja auch alles keine heimischen Wälder. Und früher waren die Regionen größtenteils Moorgebiete. Ne? Die wurden trockengelegt und da wurde Holz angepflanzt. Das hat natürlich eine Zeit lang gut funktioniert, bis es jetzt halt so richtig warm wird, die Böden da austrocknen. Und selbes hast du ja hier in Deutschland auch. Ne? Wir haben ja hier Fichten und Tannenmonokulturen. Und das sind auch Bäume, die halt sehr flach wurzeln. Und dadurch sinkt der Grundwasserspiegel. Das heißt, die Böden sind trocken, die Bäume sind sowieso trocken. Und dann braucht es nicht mehr viel, bis die brennen. Und er sagt auch, und das kann man auch beobachten, also wenn man mal die Berichte zu Waldbränden sich reinzieht, er sagt auch, ein normaler heimischer Wald hier in Deutschland, das ist nämlich ein Mischwald, der brennt nicht. Und das stimmt auch, die brennen auch nie, ne? Also die haben so viel Wasser, die Bäume und die Böden, da kannst du selbst ein bisschen rumzündeln, da passiert nichts. Aber diese Fichtenplantagen, die stehen halt sofort lichterloh in Flammen. Und ja, und ich finde es cool, dass man an der Stelle auch mal den Forst so ein bisschen bashen kann, weil die bashen ja auch immer uns, dass wir alles kaputt fahren. Aber da ist wirklich, also meiner Meinung nach, so viel im Argen, was uns jetzt bei dem Klima natürlich brutale Probleme bereitet. Und er sagt aber auch, von alleine brennen Wälder auch nicht. Ne? Es gehört ja immer jemand dazu, der das irgendwie ein bisschen fahrlässig oder oft auch vorsätzlich da rumzündelt. Ne? Seien es jetzt Leute, die ihre Kippe wegschnippen oder auch welche, die mit Land spekulieren und irgendwas anzünden.
Ich meine, das Ding ist halt so ein bisschen, ja, wir haben halt dieses Problem von der Monokultur. Das ist ein Problem. Jetzt gehen die halt alle kaputt oder viel davon geht kaputt, steht halt rum und wird dann aber abgeholzt. Und das ist ja auch was Peter Wohlleben sagt. Das Schlauste wäre halt einfach, das halt dann einfach mal stehen zu lassen und die Natur das halt einfach regeln zu lassen darunter.
Ja, absolut.
Weil wenn du das halt, also ich glaube, ein normaler Wald bitte nagel mich nicht darauf fest, aber irgendwie in einem normalen Wald ist es 15 Grad kälter wie außerhalb des Waldes, wenn du halt einen abgestorbenen Wald hast, aber es stehen noch die Bäume, dann ist halt irgendwie nochmal 5 Grad kälter und so. Und wenn du es halt alles platt machst, so wie es halt jetzt überall gemacht wird, weil die Bäume halt gestorben sind durch den Borkenkäfer und durch die Trockenheit, dann ist halt einfach, dann brennt's halt brutal da drauf und dann trocknet's halt komplett aus. Anstatt dass man halt jetzt mal sagen würde, okay, wir lassen diese Flächen jetzt halt einfach erstmal so. Wir lassen mal die Natur regeln, weil meistens kommt genau das nach, was auch überleben kann. Und dann können wir die ja immer noch irgendwie rausziehen. Aber auch da ist natürlich, dem Force geht's drum, möglichst schnell, möglichst, möglichst schnell irgendwie das Geld da rauszuholen und das schnell wieder neu anzupflanzen. Also das ist halt auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich beziehe mich da natürlich jetzt auch nur auf das, was ich gehört habe und weiß es natürlich nicht selber, ich bin kein Forstwirt, aber rein logisch macht es natürlich Sinn. Auf der anderen Seite, was dann wieder so ein bisschen das Problem ist, ne, wenn diese alten Bäume da rumstehen und es kommt mal ein Wind und die krachen um und da läuft jemand her, dann bist du natürlich als Waldbesitzer auch der Depp, ne? Also ich meine, wir sind da so ein bisschen in der Bredouille zwischen, wir haben so viele Forstwege, wo halt Leute unterwegs sind und die müssen halt irgendwie sicher von A nach B kommen und wir sollten eigentlich die Natur mal so ein bisschen sich erholen lassen.
Ja, genau. Du kannst es ja jetzt auch die Bäume, die, also das machen sie im Stadtgebiet ja auch, wenn ein Baum tot ist und es könnte umfallen oder ein Ast fällt rum, dann wird es halt gefällt und weggeräumt oder man könnte es ja in dem Fall fällen und liegen lassen, wäre es ja schlauer wäre. Also das kannst du ja im Wald genauso machen oder kannst ja auch mal Wege sperren zur Not, wenn der Wald da droht umzukippen. Aber das ist ja auch genau, was er sagte, ne? Dieses Totholz, was dann rumliegt, das saugt sich ja auch sofort wieder mit Wasser voll, ne? Und dann hast du sofort wieder Mikroorganismen drin, die das zersetzen und so. Deswegen wäre das schon schlauer.
Ja. Ja, das ist schon.
Aber ich finde das krass, dass das so in den Hauptmedien, so in der Mainstream-Media, wie man so sagt, und ich bin großer Fan von Mainstream-Medien, dass das da trotzdem nicht so ankommt. Das ist immer heißt ja Klimawandel, es ist heiß, es brennt ganz schlimm, wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Ist natürlich unterm Strich korrekt, wir müssen was gegen den Klimawandel tun, ja. Aber es wäre einfach auch schlau, unsere Wälder und Städte und so ein bisschen resistenter gegen das Klima zu machen und das so einzurichten, wie es sich gehört. Das würde ja auch schon super viel helfen. Dann wird es nämlich überall viel, viel weniger brennen.
Ja, das ist so. Das ist so. Und ein gesunder Wald ist natürlich was Gutes für uns, aber das haben wir ja auch schon in mehreren Podcast-Folgen jetzt behandelt. Der Wald hat halt sehr viele Interessensvertreter und jedem ist natürlich sein Interesse irgendwie am liebsten und dementsprechend wird es dann gemacht. Und dann ist halt die Frage auch, wer hat die größte Lobby, wer möchte da vielleicht auch Geld mit verdienen und wer hat vielleicht auch irgendwie dann die Macht in die Politik, die bis in die Politik reicht, ne? Und dementsprechend wird das dann halt einfach so gemacht, wie das ist und vielleicht nicht unbedingt die nachhaltigste Art und Weise. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Holz und man muss halt irgendwie eine gute Mischung finden, ne?
Ja. Frage, so viel wie benutzt wird, brauchen wir, glaube ich, nicht. Also man könnte auf viel verzichten. Und was auch mega spannend ist,
ich glaube, dass das gar nicht stimmt. Tatsächlich, ja, also ganz, ganz schwierig. Also das, was ja Peter Wohle eben sagt, ist ja auch, dass er sagt, also wir sind seit Jahren in der Minusholzwirtschaft. Also wir brauchen mehr Holz und wir holzen mehr ab, wie wieder angepflanzt wird, aber auch, weil wir so viel brauchen. Und ein großes Thema ist,
brauchen wir es?
Naja, wir brauchen es halt, um es zu verfeuern.
Also ganz viel brauchen wir für Papier so. Also ne, da könnte man viel Papier einsparen. Und wir brauchen ganz viel, was du gerade sagst, zum Verfeuern. Mhm. Also auch Pelletheizung zum Beispiel. Und da könnte man ja auch mal ran. Das ist jetzt auch nicht unbedingt mehr der Weisheit letzter Schluss, dass man Holz verbrennt zum Heizen. Ne?
Ja, also ich meine, ja, das ist aber zum Beispiel eine Sache, ich habe ja eine Pelletheizung und muss gestehen, ich bin selber super genervt, dass mir das vor 10 Jahren, als ich die eingebaut habe, als das absolute nachhaltige Ding verkauft wird.
Ja,
wurde,
das ist krass,
ne?
Wie sich das geändert hat, ne?
Und man hat quasi in was investiert, wo man der festen Überzeugung von war, man tut was Gutes und jetzt ist man der Idiot.
Ja.
So,
ja,
jetzt das stimmt. Und das finde ich schon crazy. Egal. Aber
das ist Lobbyarbeit, genau darüber, wo wir gerade auch gesprochen haben.
Ja. Ne? Genau, ja. Aber ich meine, aktuell ist das Wetter halt einfach crazy. Ich glaube, bei uns ist es so unfassbar trocken und bei uns ist jetzt zum Beispiel auch schon wieder der Main gesperrt, dass man da nicht mit einem Kanus drauf rumfahren darf, weil einfach zu wenig Wasser.
Ja, es ist definitiv zu wenig Wasser.
Ist schon crazy. Also von daher.
Nichtsdestotrotz, ein guter guter deutscher Mischwald, der könnte damit klarkommen mit wenig Wasser.
Ja, ja.
Ne? Und das kann so eine Fichtenmonokultur überhaupt nicht.
Nee. Naja. Das ist so.
Und was auch spannend ist, wir als Verbraucher haben ja auch recht viel Macht, ne? Also da sind wir dann, bin ich mit Peter selbst so drauf gekommen, dass wir ja 70% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland ist ja für Tiernahrung. Ne? Und wenn wir jetzt alle uns mal entscheiden würden, ein bisschen weniger Tiere zu essen, ja, also muss ja keiner jetzt zum Hardcore-Veganer werden. Es reicht ja einfach mal ein bisschen weniger zu essen, dann würde ja automatisch Fläche frei. Und die könnte man ja aufforsten. Und dann hätten wir mehr Wälder. Das würde bedeuten, es würde wieder ein bisschen kühler und mehr Wälder, mehr Trails, ne? Das ist auch geil. Also ich wäre jetzt hier.
So sagt man, ne? So geht die Legende.
Ist das. Genau. So einfach ist das. Also esst weniger Fleisch für mehr Trails. Da wird ein Schuh draus.
Genau. Also das ist jetzt quasi nach Saufen für einen Regenwald von Krombacher. Ist jetzt quasi, weniger Fleisch für mehr Trails.
Geil. Das ist eine gute Kombi. So kann ich ins Wochenende starten, ja.
Ja. Ja, das ist eh, also, ne? Gut, ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen lustig, dass ich hier als Halbprofi-Griller immer auch sagen muss, dass ich eigentlich super wenig Fleisch esse, weil man das halt, ja, keine Ahnung, das macht halt einfach in meinen Augen keinen Sinn, so viel Fleisch zu essen. Und ich esse super gerne Fleisch, aber halt, wenn du gutes Stück Fleisch hast, dann ist es wirklich so, dass du nicht viel brauchst davon, ne? Ja. Das sollte immer der Star des Essens sein und nicht irgendwie in Massen da zu sich genommen werden. Von daher, ich finde immer, ich bin gar nicht der Fan davon zu sagen, esst kein Fleisch. Wobei das natürlich auch super geht. Also das, ich könnte mich auch wahrscheinlich easy vegan ernähren, oder vegetarisch, weil das geht, ist einfach so geil, was man da alles machen kann. Ne? Aber ich mag das halt so ein bisschen Fleisch zu essen, aber wirklich in Maßen. Und das ist, glaube ich, das, was man auch viel besser vermitteln kann. Und in meinen Augen, auch wenn es vielleicht ein bisschen eine privilegierte Sicht ist, ist Fleisch in Deutschland einfach immer noch viel zu günstig. Mhm. Und wenn ich sehe, dass da ich sage jetzt mal Discounter sagen, ja, ab dann und dann gibt's bei uns nur noch, also wir streichen quasi Haltungsform 1 komplett raus und es gibt nur noch 2 und aufwärts, das ist doch toll, wo ich mir so denke, ja, hier wird noch mit Liebe misshandelt.
Genau.
Weißt du? Also das ist halt auch wirklich so, wir haben jetzt zum Glück diese Haltungsform, Skala und so und keine Ahnung, also auch für mich ist das natürlich teuer, wenn ich halt Bio kaufe, aber man muss halt auch einfach nicht so viel essen, dann kann
aber
man
auch Bio hat kaufen. Ja noch nichts mit Haltungsform zu tun, ne?
Ja, Bio, Haltungsform, also es ist halt
ist ja auch egal.
Das eine also, geht mit dem anderen oft einher, ne?
Ja.
Muss man sagen.
Oft, genau. Vielleicht nicht immer, aber ich finde es aber trotzdem ganz, wie so in der kollektiven Wahrnehmung ist Grillen immer Fleisch. So, wir haben neulich gegrillt und fragten Freunde, was grillt ihr denn? Und wir so, ja, also wir hauen eine Paprika drauf, ein paar Lauchstangen, dann Zucchini und also war nur Gemüse auf dem Grill, ne? Und du merkst einfach, die haben so riesen Fragezeichen über den Köpfen. Die meinen, wann kommt jetzt das Steak? Welche Würstchen? So, was? Kam aber nichts. Und das finde ich geil. Man kann es auch im Grill so viel machen. Man muss ja nicht immer ein totes Tier drauflegen.
Ja, das ist ja das, was ich in meinen Kursen auch immer versuche zu machen. Also ich mache schon Fleisch, ja. Und ich mache auch hier Beef Ribs und so. Aber ganz ehrlich, ich rechne, wenn ich jetzt Beef Ribs mache und das dann ein Gang, ne? Dann rechne ich so 100 bis 120 Gramm pro Person, ne?
Ja.
Also hier nicht ein Kilo Steak oder so.
Das ist ja Aufschnitt.
Sondern so wenig und der Rest ist halt wirklich Gemüse und in allen verschiedenen Varianten von gegrilltem Salat. Du kannst so geile Blumenkohlsachen machen. Du kannst so viel machen. Aber wie oft ich höre, wenn ich Gemüse grille, geht der Grill kaputt.
Ja,
so, und das ist halt so wirklich crazy und aber das ist, wenn sie dann hier sind und wenn sie bei mir den Kurs machen und so, also sind sie alle komplett begeistert, ne? Und dann frage ich immer, ey, was hat euch am besten geschmeckt? Und seltenst kommt der Fleischgang.
Ja, glaube ich dir aufs Wort. Ja, auch weil also ich ja schon daher. Ein paar Mal mitgegessen habe. Also
ja,
die Idee, die Lauchstangen auf den Grill zu werfen, die kam ja auch nicht von mir. Also das, ja, da machst du schon coole Sachen.
Ja. Auf so Mega. Eine scheiß Idee kommt man so alleine nicht. Ja, ich freue mich. Ab jetzt gibt's wieder mehr Radfahr-Content, weil I'm back in the game. Ich kann wieder langsam Radfahren. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr
langsam Radfahren konntest du schon immer, Tobi.
Vielen Dank, dass ihr die Folgen auch mitgehört habe, in denen ich vielleicht gar nicht so viel zu erzählen hatte. Aber naja, das ist halt auch irgendwie part of the game. Und ab jetzt wieder mehr Radfahr, mehr Mountainbike-Content. Und ich freue mich richtig auf die, ja, ich sag mal so, für mich zweite Jahreshälfte.
Ja, voll cool. Ich fahre jetzt wieder zurück zu Giant. Da spiele jetzt eine Liveband und es wird gegrillt. Dort vermutlich eher viel Fleisch.
Ja, hast du schon dein fein Rib Axel-Shirt eingepackt? Oder stehst du nicht am Grill?
Nee, ich stehe nicht am Grill. Nee. Ich darf mich unter das Volk mischen, was auch cool ist. Das ist eine echt coole Veranstaltung. Und ich habe es ihm versprochen, der Silvan ist da von TRP. Ich soll dich hier über den Podcast grüßen, was ich hiermit gemacht habe.
Grüße zurück.
Er schickt dir noch so eine Cap, soll ich auch sagen.
Sehr schön. Okay, freue ich mich. Alles klar. In diesem Super. Sinne, vielen, vielen Dank. Und
viel Spaß auf deinem Trip. Tu dir nicht weh. Und berichte, wie dir Dänemark gefallen hat.
So mache ich das. Bis bald. Geil. Tschüss. Danke. Ciao.
Ciao, Tobi. Tschüss.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.